Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Historiker, Politologen und Journalisten Dr. Raphael Seligmann.
Einer der bedeutendsten jüdischen Stimmen in Deutschland über die Kriegsgefahr im Nahen Osten und gefährliche Brandstifter. Jetzt in dieser Folge.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Raphael Seligmann. Historiker, Politologe, Journalist und einer der bekanntesten jüdischen Autoren in Deutschland.
Er ist Historiker, Politologe und Journalist und gehört zu den bedeutendsten Stimmen des jüdischen Lebens in Deutschland. Beim Angriff der Hamas auf Israel appellierte er mit Blick auf das Zusammenleben hierzulande an die besondere Verantwortung der Bundesregierung für das Verhalten der Migranten.
Seine Tochter lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe von Tel Aviv. Deshalb wollen wir mit ihm heute sprechen über den persönlichen wie auch den weltpolitischen Blick auf den Konflikt im Nahen Osten, aber auch über seine Analyse starker, erfolgreicher Brandstifter und wie man sie stoppen kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Raphael Seligmann.
Grüße, Herr Bosbach.
Herr Seligmann, lassen Sie uns persönlich beginnen. Ihre Tochter und auch viele Freunde und Bekannte leben in Israel. Wie groß ist deren Sorge heute nach dem Terror der Hamas und dem Angriff des Iran auf Israel?
Die ist sehr groß, allerdings würde ich nicht sagen nach dem Angriff der Hamas, weil diese Angriffe gehen weiter. Das sind, wie man heute sagt, Proxys. Früher hätte man gesagt, Lakaien des Iran. Religiös, politische, fanatische Organisationen, Terrororganisationen. Und der Krieg geht weiter. Der hört ja nicht auf. Auch die Angriffsbemühungen und Vorbereitungen und die Entwicklung von Kernwaffen und Raketen des Iran, der eigentlichen treibenden Kraft, das geht alles weiter und das macht meinen Freunden, den Israelis, Sorgen. Es sollte auch uns Sorgen bereiten in Deutschland.
Befürchten Sie die Ausweitung des jetzigen Konfliktes in Richtung großer Krieg im Nahen Osten? Und wenn ja, wie gefährlich wäre das nicht nur für die Region und die Menschen, die dort leben, sondern auch für die ganze Welt?
Ich meine, es ist bereits jetzt für die ganze Welt gefährlich. Sehen Sie sich an, die Schifffahrtsroute durch den Suezkanal ist reduziert. Unter den über 200 Geiseln waren eine Reihe Deutsche, Amerikaner, Ausländer. Es gibt Zeichen, Hinweise, dass es auch in Deutschland Anschläge geplant sind. Aber dieser Hass in der Gesellschaft, in Deutschland, in den USA, in Westeuropa, der nimmt zu und damit die Spaltung der Gesellschaft. Und das ist das Klima. Darum habe ich auch dieses Buch geschrieben, Brandstifter und ihre Mitläufer. Das ist das Klima für Kräfte wie Trump, wie die AfD, die versprechen, sie werden Ordnung schaffen. Das hatte Herr Netanyahu in Israel einstens auch versprochen. Das Ergebnis sehen wir jetzt.
Herr Seligmann, nach dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 gab es eine unglaublich breite Solidarität in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt mit Israel. Doch diese bröckelte natürlich sehr schnell und das Verständnis angesichts der Härte des israelischen Gegenschlags schwindet ebenfalls auf der Welt. In USA gibt es ja richtige Grabenkämpfe an den Elite-Universitäten. Da werden zum Teil ja die gesamten Unis geschlossen, weil man die Sicherheit der Menschen nicht mehr garantieren kann. Und bei uns gibt es auch Gegendemonstrationen. Wie weit darf das Recht auf Selbstverteidigung in Israel gehen? Kann man Tote gegeneinander aufrechnen?
Nein, jeder Mensch ist gleich viel wert, das ist klar. Vor knapp 70 Jahren hat der damalige israelische Generalstabschef Dayan gesagt, Israel kann sich nur einen Krieg mit der Sanduhr leisten. Also einen kurzen Krieg, eine Woche, darf ein Krieg dauern. Länger geht es nicht. Jetzt hat Amerika Israel zurückgehalten, aber Krieg, und das sagt der deutsche Philosoph Karl von Clausewitz, ist lediglich eine Fortsetzung des politischen Verkehrs. Mir ist unverständlich, dass Netanjahu versucht, die Auseinandersetzung mit dem islamischen Terror militärisch zu lösen. Das hat in den USA nicht mit der Al-Qaida geklappt, das klappt nie. Man muss die Probleme politisch lösen, nicht militärisch. Natürlich hat man das Recht auf Selbstverteidigung, aber allein mit militärischen Mitteln kommt man nicht weiter. Und die einzigen Länder, wenn ich da kurz ergänzen darf, die Verständnis aufbrachten, das sieht man ja in der UNO, das waren lediglich die westlichen Demokratien. Wenn Sie die islamischen Länder nehmen, wenn Sie den globalen Süden nehmen, die hatten nie Verständnis für Israel.
Nach dem Terror der Hamas gingen arabischstämmige Menschen in Berlin, aber auch im Ruhrgebiet auf die Straße und feierten die Angriffe auf Israel. Was hat das mit ihnen gemacht, in ihren Gefühlen verursacht? Und für mich ganz persönlich eine wirklich wichtige, sehr ernste Frage: Haben Sie Ihr Verhalten in der Öffentlichkeit vor dem 6. Oktober und nach dem 7. Oktober geändert?
Also ich fange mit der letzten Frage an. Ich bin 76, ich fürchte mich nicht. Ich bin auch mit meiner Frau nach Israel gefahren zuletzt. Allerdings musste ich feststellen, dass weder jüdische noch nicht-jüdische Touristen jetzt im Land waren. Also ich bleibe dabei, weil ich auch weiß, auch wenn ich Angst habe, es hat keinen Sinn, sich zu verstecken. Und das wäre mein Wunsch, dass die demokratische Öffentlichkeit das weiterhin nicht versteckt, weil es geht um uns alle. Eine Demokratie kann nur bestehen und Freiheit kann nur bestehen, wenn wir alle uns trauen, für unsere Freiheit einzustehen. Was die militärische Lage, ich habe einige Stunden nach dem Angriff hat mich eine Zeitschrift Cicero angerufen und gesagt, schildern Sie das doch mal. Das habe ich alles hingekriegt. Was ich nicht gesehen habe, war dieser allgemeine Ausbruch von Hass. Selbst im Kulturbereich, selbst oppositionelle Israelis, die in Berlin reden wollten, wurden boykottiert. Wir sehen das an amerikanischen Universitäten. Sie haben von Kämpfen gesprochen. Nein, es sind keine Kämpfe. Es ist eine Bedrohung von Juden und Unterstützern Israels. Das sind keine Kämpfe. Das ist blanker Antisemitismus.
Sie haben aber auch gerade gesagt, Sie verstecken sich nicht und zeigen keine Angst, wenn man ja die Nachrichten verfolgt und dann Bilder zum Beispiel aus Tel Aviv sieht, von Leuten, die in den Cafés sitzen, am Strand sitzen. Ist es genau dieser Grund, dass die Menschen sagen, nein, wir verstecken uns nicht, wir zeigen, dass wir auch am Leben sind und das Leben auch noch annehmen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn die Stimmung in Deutschland heute so gegen Israel kippt, muss Deutschland denn dann seine Migrationspolitik verschärfen?
Die Israelis sind Kriege gewohnt. Also ich bin 1947 in Israel geboren worden. Ein halbes Jahr später wurde Tel Aviv bombardiert im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Ich habe immer wieder Kriege dort erlebt, obwohl ich seit 65 Jahren in Deutschland lebe. Die Israelis lassen sich nicht unterkriegen, aber sie werden versuchen müssen, eine Regierung, die auf politische Lösungen abzielt, zu installieren und nicht eine spalterische Regierung, wie das Netanjahu repräsentiert. Aber der Lebensmut ist da. Die Frage zur Migrationspolitik in Deutschland, die habe ich nie verstanden. Als die Kanzlerin Merkel in einer Notsituation von Flüchtlingen 2015 die Grenzen öffnete für Flüchtlinge, für einige Tage ja, aber dass ein Staat vollkommen auf Registrierung, auf Kontrolle verzichtet, dass ein Staat seine Souveränität aufgibt und dagegen eine Parole hält, wir schaffen das schon. Das ist einfach ein Herlocken von teilweise von Leuten, die Hass in das Land bringen. Das hat Karl Lagerfeld damals sehr, sehr deutlich gesagt. Da ist er angegriffen worden, dass man die größten Feinde der Juden, für die man hier Verantwortung trägt, ins Land lässt, ohne Prüfung, ohne Überprüfung. Aber das sind ja nicht Leute, die nur Juden hassen. Das sind Leute, die Frauen gegen Frauen vorgehen, die nicht ihren Vorschriften oder Vorstellungen entsprechen. Das sind die gegen sexuelle Minderheiten vorgehen. Wir sind ein freies Land, wir haben ein Asylrecht, aber wir sind nicht der Hafen für alle Radikalen der Welt und wir können auch nicht das Land sein für alle Menschen in Not, in wirtschaftlicher Not. Nur um mal die Dimension klar zu machen, es gibt 450 Millionen Hungernde auf der Welt. Die können wir nicht in das Land lassen. Da brauchen wir neben Menschlichkeit auch Verstand und politische Arbeit. Dafür haben wir ja Politik und nicht nur um gut zu sein, das wollen wir alle, aber wir Menschen haben auch einen Verstand, den sollte man auch in der Politik nutzen.
In Ihrem aktuellen Buch Brandstifter und ihre Mitläufer analysieren Sie, warum Politiker wie Trump, Putin, Xi Jinping, Erdogan und Netanyahu so erfolgreich sind und wie man sie stoppen kann. Viele wird vielleicht der Name Netanyahu in dieser Reihe überraschen. Warum haben Sie ihn in diese Reihe gestellt?
Aus Gründen der Glaubwürdigkeit. Ich kann nicht einen Herrn Trump, einen Herrn Putin und einen Herrn Erdogan und andere kritisieren und sagen, ja, aber der Netanyahu ist Israeli und deshalb erwähne ich ihn nicht. Netanyahu hat durchaus seine Fähigkeiten, er ist ein geschickter Rhetoriker, er versteht im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, auch teilweise in Deutschland, viel von Wirtschaft, aber er hat dieses Merkmal der politischen Brandstifter, eine Gesellschaft zu spalten, mit einfachen Parolen Lösungen zu suggerieren. Das macht Herr Trump, das macht Erdogan, das haben auch ganz andere furchtbare Persönlichkeiten gemacht. Netanyahu ist kein Vernichter, aber er hat die israelische Gesellschaft so weit gespalten, dass sie am Ende fast schutzlos war gegen den Angriff der Hamas, weil man mit sich selbst beschäftigt war.
Sie spielen da auf die Justizreform an, die die Gesellschaft ja wirklich an in die Zerreißprobe gebracht hat. Aber aus dem, was Sie sagen, schließe ich, Netanyahu sollte zurücktreten.
Ja.
Und wenn das so wäre, was für ein Signal würde das zum Beispiel in die arabische Welt setzen?
Einer größeren Verständigungsbereitschaft. Aber das ist nicht der Punkt. Netanyahu wollte durchaus den Frieden, vor allem mit den Golfstaaten, mit Sudan und so weiter. Nur das Primäre ist, dass innerer Frieden in Israel einkehren muss. Und das ist das Gefährliche an politischen Brandstiftern wie Herrn Trump und Herrn Erdogan, dass die Gesellschaft ihrer Staaten immer weiter auseinandergerissen wird. Sehen Sie sich an, was heute in der Türkei ist. Sehen Sie sich an, was die schwer errungene Freiheit in Russland, wie die verloren gegangen ist, wie eine Diktatur errichtet wurde. Was Trump gemacht hat, am Ende konnte er den Verlust der Wahl nicht akzeptieren und hat zum Sturm aufs Kapitol, faktisch zum Staatsstreich aufgerufen. Das ist das Entscheidende, zunächst mal den inneren Frieden zu bewahren. Und da würde ein Rücktritt Netanyahus wirklich weiterhelfen. Das wäre ein großer Dienst an Israel, den er damit leisten würde.
Herr Seligmann, Sie haben vorhin zumindest colorandi causa erwähnt, für Sie ganz persönlich, für Ihre Familie und für die Menschen in Israel sei Krieg gar nicht so außergewöhnlich. Man hätte sich nicht daran gewöhnt, aber damit abgefunden, mit dieser Bedrohung leben zu müssen. Nun hat unser Bundesverteidigungsminister den Deutschen zugerufen, wir müssen kriegstüchtig werden. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?
Ich bejahe sie unbedingt und ich habe auch in meinem Buch über Brandstifter und ihre Mitläufer nicht Schluss gemacht, die Herrschaften Putin, Trump und Netanyahu aufzuzählen, sondern auch Mittel, wie man sie stoppen kann. Dazu gehört ein politisches Gleichgewicht, eine unabhängige Presse, integere Politiker, aber auch eine wehrhafte Gesellschaft. Es war ein CSU-Verteidigungsminister, der die Wehrpflicht ausgesetzt, nicht abgeschafft, aber ausgesetzt hat. Und damit fehlt der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft, nicht nur mit der Wehrpflicht, die Kraft und das vor allem das Bewusstsein, dass eine freie Gesellschaft nicht zum Nulltarif zu haben ist. Wir brauchen in meinen Augen ein soziales Jahr. Nicht jeder muss zum Militär, nicht jeder kann zum Militär. Aber Männer und Frauen sollen lernen, für die Gemeinschaft da zu sein. Ob es im Krankenhaus ist, in der Verwaltung, in Krisenprävention, aber auch, und das ist der letzte Härtetest jeder Gesellschaft und vor allem der demokratischen auch, bereit zu sein, notfalls das eigene Leben einzusetzen. Nur so konnte ein verbrecherisches Regime wie die Nazis gestoppt werden. Nicht mit einer Beschwichtigungspolitik, die wir über mehr als ein Jahrzehnt gegenüber Putin betrieben haben und jetzt ähnlich gegenüber China, sondern durch eine wehrhafte Demokratie.
Wehrhafte Demokratie ist jetzt da mein Stichwort. Wie wehrhaft kann sie denn sein, muss sie denn sein, wenn die Feinde der Demokratie nicht nur in Russland oder im Iran zu suchen sind, sondern die sitzen ja möglicherweise auch im Bundestag oder auch im Europaparlament. Wir diskutieren in diesen Tagen wegen Spionage und Korruptionsverdacht über die AfD. Ist diese Partei schon jetzt ein Sicherheitsrisiko für Deutschland?
Zum Teil ja, nicht jeder, der AfD wählt, ist ein Risiko für Deutschland. Da gibt es viele verzweifelte, unzufriedene Provokateure. Aber dieser Kern um Höcke, das sind Menschen mit Nazi-Gesinnung. Das sind Menschen mit Verachtung Andersdenkender oder auch von Migranten, die in dieses Land gekommen sind und durchaus in dieses Land passen und daran arbeiten. Das ist wieder dieses alte Spiel, eine Gesellschaft zu zerstören, indem man sie immer weiter spaltet. Der Kern, der Machtkern der AfD ist dabei, Deutschland zu spalten und die Demokratie zu zerstören.
Wie erklären Sie sich vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, dass so viele Menschen doch die AfD wählen würden oder sie politisch präferieren?
Es macht mich nicht glücklich, aber es ist für mich ein Ansporn, immer besser zu werden. Es gibt Unzufriedene, es gibt Leute, die meinen, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und kriege jetzt eine Rente von 800 Euro und muss deshalb meine Wohnung verlassen und muss meine Ersparnisse aufgeben und muss ein Transferempfänger werden. Und andere kommen in dieses Land und werden unterstützt oder teilweise sind sie in dem Land und haben nie gearbeitet. Das ist ein wunderschöner Ansatz für eine spalterische Partei wie die AfD. Es gibt Unzufriedenheit und wir müssen, das ist die Pflicht der Demokratie, wir müssen einen Großteil der Menschen auffangen. und für unser freiheitliches System gewinnen. Sonst haben die Brandstifter wie überall auf der Welt, wie in Ungarn, wie in Indien, Herr Modi jetzt, Konjunktur. Also wir können der AfD nicht beikommen, indem wir jeden AfD-Wähler beschimpfen, sondern indem wir auch manchmal zuhören und sagen, ist die Energiepolitik richtig? Überfordert sie nicht die Menschen? Ist die Migrationspolitik richtig? Nicht, dass man das um Himmels Willen Asylrecht abschaffen soll, sondern dass man für eine größere Gerechtigkeit in der Verteilung in Europa sorgt und dass man die eigenen Kapazitäten berücksichtigt.
Wenn aber die heutige Politik ja sehr viel ideologisch ist, Energiepolitik, Migrationspolitik und so weiter oder auch Bürgergeld und so und dann die von Ihnen beschriebene Bevölkerungsgruppe hilflos zurückbleibt, was wären die echten Mittel, damit die Verantwortlichen sagen, okay, wir kümmern uns auch um die Belange der Menschen, die sich jetzt da direkt ausgeschlossen fühlen und die dann vielleicht zum Rechtsaußen tendieren?
Ich bin überzeugt, dass ein großer Teil der AfD-Wähler, nicht der AfD-Führung des früheren Flügel, der immer noch de facto besteht, eine gerechtere Gesellschaft sucht, dass sie ihre Belange vertreten sehen will. Wir sind immer noch von den Großstaaten das reichste und mächtigste, wirtschaftlich reichste und mächtigste Land in Europa. Und wir, so wichtig Klimaneutralität ist, aber man muss es so anpassen, dass die Bürger die Energie zahlen können, dass die Industrie die Energie zahlen kann und nicht abwandert. Also ich habe das bei der chemischen Industrie beobachtet. Die sagt, wir halten das nicht mehr aus. Da werden Stellen aus Deutschland abfließen. Da wird Technologie aus Deutschland abfließen. Wir müssen einfach eine rationale Politik betreiben. Wir haben gesehen, die AfD war schon fast am Boden. Dann hat man wieder die Migrationspolitik geändert. Da hat man die Energiepolitik geändert. Wir brauchen eine freie, selbstbewusste Politik und vor allem eine rationale Politik. Dann werden die Menschen wieder Verständnis finden.
Brandstifter und ihre Mitläufer Putin, Trump, Netanyahu, warum sie erfolgreich sind und wie man sie stoppen kann. So heißt das neue Buch von Dr. Raphael Seligmann. Danke für dieses nachdenklich machende und zugleich auch aufrüttelnde Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Herzlichen Dank auch von mir.
Wiederhören.
Bosbach und Rach.
Im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
Danke für Ihre Zeit.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.